waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Bereits vor der Corona-Pandemie stand es um die schwächsten Bewohner dieses Planeten nicht besonders gut. Knapp 400 Millionen Kinder lebten in extremer Armut. 150 Millionen Kinder mussten einer Arbeit nachgehen. Die Hälfte davon in Sklaverei, Prostitution oder anderer illegaler Arbeit. Die Corona-Pandemie könnte diesen Zustand jetzt noch verschlimmern. Am heutigen Welttag gegen Kinderarbeit stellen wir Ihnen in dieser Sendung ein Kinderschicksal in Indien vor. Einen zaghaften politischen Versuch, an diesen Zuständen etwas zu ändern. Und wir sprechen darüber mit Barbara Küppers von der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Dazu gleich. Zunächst aber zu den Milliarden, die die Bundesregierung dafür ausgibt, um der deutschen Wirtschaft aus dem Corona-Pandemie Stillstand herauszuhelfen. 130 Milliarden Euro, eine so große Summe, hat bislang noch keine Bundesregierung in die Ankurbelung der Konjunktur gesteckt. Und gleichzeitig hat wohl auch noch keine Regierung vor ihr eine so breite Zustimmung für eine derartige Maßnahme erfahren. Wirtschaftsverbände, die meisten Gewerkschaften und große Teile der Opposition befürworten diesen Plan. Und auch in der Bevölkerung ist die Zustimmung groß. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer finden 68% der Befragten das Konjunkturprogramm gut. Heute hat die Bundesregierung in einer außerordentlichen Kabinettssitzung weite Teile davon auf den Weg gebracht. Malte Hennig aus Berlin.
Mit voller Kraft soll das rund 130 Milliarden Euro umfassende Konjunkturpaket Deutschland aus der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg führen. Die ersten 10 von 750 Einzelmaßnahmen hat die Bundesregierung dafür auf den Weg gebracht. Mit über 50 Milliarden Euro die teuersten. Notwendige Investitionen, sagt Finanzminister Olaf Scholz.
Das Ziel, das wir mit diesen Schritten verfolgen, ist, die wirtschaftliche Erholung unseres Landes wieder zustande zu kriegen, Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass wir nicht einen lang anhaltenden Konjunkturdelle haben, sondern dass unser Land fit gemacht wird für die Zukunft. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Den finanziell größten Wumms der Einzelleistungen hat mit 25 Milliarden Euro die Fortsetzung der Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen. Für weitere 3 Monate können die Betriebe bis Ende August Hilfen zur Deckung ihrer Fixkosten erhalten. Darunter fallen beispielsweise Zahlungen für Miete, Zinsen, Strom und Wasser und auch Kosten für Auszubildende. Die Summe der Hilfen hängt von der Betriebsgröße ab.
Wir machen das nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet. Wir wollen denen helfen, die es immer noch brauchen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht durch Mieten, durch Leasingkosten, durch die Rückzahlung von Provisionen und vieles andere in Bedrängnis geraten und am Ende aufgeben.
Meint Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Über degressive Abschreibungsregeln will die Regierung zudem Anreize für mehr Investitionen von Unternehmen geben. Eltern erhalten mit einem Kinderbonus von 300 Euro pro Kind weitere Hilfen. In 2 Raten wird dieser im September und Oktober zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Darüber hinaus erhalten Alleinerziehende einen höheren Steuerentlastungsbetrag. Ein neben den Überbrückungshilfen weiterer großer Brocken der Konjunkturmaßnahmen ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung erwartet hierdurch einen Einnahmeverlust von schätzungsweise 20 Milliarden Euro. Ab dem 1. Juli sinkt der Regelsatz von 19% auf 16%, für Dinge des täglichen Bedarfs von 7% auf 5%. Befristet ist die Maßnahme bis Ende Dezember. Die Bundesregierung hofft so, die Konsumnachfrage noch im 2. Halbjahr anzukurbeln. Aus der Opposition kommt insbesondere hierzu Kritik, etwa vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr.
Es ist mehr als fraglich, ob diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wirklich bei den Menschen im Portemonnaie ankommt. Meine Befürchtung ist, dass nicht die Preise gesenkt werden, sondern dass insbesondere Online-Händler wie beispielsweise Amazon, die ja gerade gut durch diese Corona-Krise auch wirtschaftlich gekommen sind, dass die am Ende die Profiteure einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung sein werden.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter äußert sich ähnlich.
Die Mehrwertsteuersenkung ist ein Experiment, aber es profitieren davon alle. Es profitiert auch Amazon davon. Wir sind für Kauf-vor-Ort-Gutscheine. Nämlich davon würden gezielt die Gastronomie, die Läden, die jetzt gelitten haben, profitieren. Und es wäre keine so pauschale Gießkanne.
Erste Beschlüsse zum Konjunkturpaket soll es noch im Juni in Bundestag und Bundesrat geben. Das Tempo wird hoch angesetzt, damit der versprochene Wumms auch tatsächlich rechtzeitig ankommt.
der 130 Milliarden Euro Wumms für die deutsche Wirtschaft und für den Wohlstand. Und dieser Wohlstand wird zum Teil auch in anderen Ländern erarbeitet, zum Teil auch auf Kosten des Wohlstandes dort. Dann zum Beispiel, wenn niedrige Preise auf schlechte Arbeitsbedingungen, Ausbeutung oder sogar Kinderarbeit zurückgehen. Am heutigen Tag gegen Kinderarbeit haben die Vereinten Nationen erschreckende Zahlen dazu bekannt gegeben. Demnach müssten weltweit 152 Millionen Mädchen und Jungen im Alter zwischen 5 und 17 Jahren Geld verdienen. Und die Corona-Krise, die würde diese Situation auch noch verschlimmern. Ein Beispiel aus Indien von Bernd Muschborowska.
Seit die Ausgangssperre in Indien weitgehend wieder aufgehoben wurde, sind auf den Straßen von Delhi wieder deutlich mehr bettelnde Kinder zu sehen. Infolge der Corona-Pandemie ist die Wirtschaft des Landes zeitweise fast völlig zum Erliegen gekommen. Gerade für die armen Familien, die als Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdienen, gibt es jetzt kaum noch Arbeit. Lakshmi und ihre große Schwester verkaufen rote Rosen. An einer Straßenkreuzung in Delhi schlängeln sich die beiden Mädchen unerschrocken zwischen den Autos hindurch, sobald die Ampel an der Kreuzung der beiden mehrspurigen Straßen auf Rot gesprungen ist. Rosen, kauft Rosen, nur 10 Rupien, dann haben wir was zu essen. Die 8-jährige Lakshmi, deren Name in Sanskrit Glück, Schönheit und Reichtum bedeutet, muss sich auf die Zehenspitzen stellen. Sie ist etwa so klein wie in Deutschland eine 4-jährige. Ihre Haut ist rau, das Haar struppig und die Augen sind trüb. Ganz offensichtlich hat Lakshmi ebenso wie ihre ein Jahr ältere Schwester von Anfang an zu wenig und zu schlecht zu essen bekommen. Die Mutter der beiden Mädchen sitzt am Straßenrand und hütet ihren Sohn. Wir versuchen, eine Arbeit für Tageslohn zu bekommen. Wenn das nicht klappt, fahren wir zum Markt und kaufen Rosen und verkaufen sie hier. Mein Mann ist krank. Andere Arbeit kann er nur ein paar Tage lang machen. Dann geht es mit seinen Gelenken nicht mehr. Also arbeiten auch die Töchter. Wie viele Mädchen und Jungen in Indien Kinderarbeit leisten, ist nicht genau bekannt. Die Nichtregierungsorganisation des Friedensnobelpreisträgers Kailash Satyarthi geht von knapp 12 Millionen aus, die indische Regierung von 4,4 Millionen. Sie zählt allerdings nur die illegal arbeitenden Kinder dazu, also solche, die etwa in Plastikfabriken oder Ziegeleien unter gefährlichen Bedingungen schuften. Kinder wie Lakshmi, die ihren Eltern bei der Arbeit helfen, werden nicht mitgezählt. Durch die Corona-Pandemie habe sich das Problem der Kinderarbeit noch weiter verschärft, klagten die Internationale Arbeitsorganisation ILO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Millionen Kinder könnten dadurch wieder zu Kinderarbeit gezwungen werden, hieß es in einer Kampagne angesichts des Welttages gegen Kinderarbeit. Friedensnobelpreisträger Satyarthi betrachtet Kinderarbeit als ein globales Problem. Nicht nur in seiner Heimat Indien gäbe es noch viel zu viele Kinder, die arbeiten müssten, statt zur Schule zu gehen.
Bei
meinem Kampf gegen Kinderarbeit in Indien und ganz Südasien habe ich erkannt, dass das nicht ein isoliertes Problem des einen oder anderen Landes ist. Das muss man global betrachten und bekämpfen.
But on the other hand, we have to have strong laws.
Seit 2016 ist in Indien Kinderarbeit für unter 14-Jährige gänzlich verboten. Und doch gibt es sie noch in vielen Bereichen. Armut sei die Hauptursache für Kinderarbeit, schreibt das indische Arbeitsministerium auf seiner Webseite. Die Regierung unternehme alles, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und Verstöße gegen das Verbot der Kinderarbeit aufzudecken und zu bestrafen.
Rote Rosen in Indien und Mobiltelefone, Kaffee oder Kakao hierzulande. Produkte, die zu unserem Alltag gehören und über deren Herkunft wir uns kaum Gedanken machen. In vielen von ihnen steckt die Arbeit von Kleinkindern, Kinder, die in Minen und auf Plantagen arbeiten. Am heutigen Welttag gegen Kinderarbeit hat ein politischer Lösungsversuch zumindest für 24 Stunden erhöhte Aufmerksamkeit, das sogenannte Lieferkettengesetz. Seit Jahren in der Schublade, sogar im Koalitionsvertrag festgehalten, doch immer noch wenig gesprächswertig, außer vielleicht am heutigen Aktionstag. Frank Kapellan dazu.
Wir sollen nicht länger auf Kosten der Ärmsten leben. Da steht auch die Bundesregierung im Wort. Im Koalitionsvertrag ist das sogenannte Lieferkettengesetz vorgesehen. Es soll sicherstellen, dass Menschen etwa in der Textilbranche faire Löhne erhalten, dass sie nicht in maroden Gebäuden zu schuften haben, dass ihre Gesundheit nicht gefährdet wird, dass Kinder nicht ausgebeutet werden. Deutschland stand lange auf der Bremse. Jetzt aber macht der zuständige Arbeitsminister von der SPD Hoffnung, dass es endlich etwas werden könnte mit dem Gesetz, das auch deutsche Unternehmen dazu zwingen könnte, Sozialstandards in den Produktionsländern umzusetzen. Hubertus Heil im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich freue mich, dass die CDU auf ihrem Parteitag, ich glaube, einstimmig beschlossen hat, dass sie ein Lieferkettengesetz will. Ich habe dieser Woche auch gehört, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe, das will. Ich glaube, dass in der Union auch gespürt wird, dass immer mehr deutsche Unternehmen sich dafür engagieren. Und nicht nur die üblichen Gruppen aus dem Bereich Entwicklungshilfe aus den Kirchen. Ritter Sportschokolade beispielsweise kümmert sich darum, dass in der Kakaoproduktion anständige Arbeitsverhältnisse sind.
Mit im Boot hat der Sozialdemokrat einen Kabinettskollegen von der CSU. Gerd Müllers Entwicklungsministerium kann keine eigenen Gesetze einbringen. Gemeinsam mit Heil glaubt er allerdings, das Lieferkettengesetz gegen viele Widerstände durchsetzen zu können. Denn nur ganz wenige Unternehmen sind bereit, freiwillig den Produzenten in Billiglohnländern auf die Finger zu schauen.
Arbeitsbedingungen und insbesondere auch das Thema Frauenrechte und Stopp Kinderarbeit ist bei mir ganz oben.
Versichert der Entwicklungsminister. Doch gerade die Corona-Krise hat die Missstände einerseits verschärft, andererseits die Bereitschaft von Politik und Wirtschaft nicht erhöht, das Gesetz nun auch umzusetzen. Armin Pasch, Menschenrechtler beim katholischen Hilfswerk Miserior, ist skeptisch.
Es gibt massiven Druck von Wirtschaftsminister Altmaier, von Bundeskanzlerin Merkel. Getrieben sind sie vom Wirtschaftsrat der CDU, der jetzt insbesondere in Corona-Zeiten sagt, alles, was eine Erholung der deutschen Wirtschaft gefährden könnte, muss jetzt eingestampft werden.
Andere europäische Staaten haben Vereinbarungen angestoßen. Der grüne Entwicklungspolitiker Uwe Kekeritz hofft daher, dass unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft ein Lieferkettengesetz endlich umgesetzt werden könnte. Der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk.
Auf europäischer Ebene war es ja auch gerade die Bundesregierung, die hier eher blockiert hat. Und deswegen haben einzelne Länder jetzt die Initiative ergriffen. Frankreich hat die Initiative ergriffen, die Engländer, die Dänen.
Aktuell müssen immer noch viele Menschen wegen der Auftragseinbrüche aus Europa ohne Einkommen klarkommen. Um sich über Wasser zu halten, werden vermehrt wieder Kinder zur Arbeit gezwungen. Erstmals seit 20 Jahren droht damit die Zahl der arbeitenden Kinder wieder zu steigen. Davor warnen UNICEF und die Internationale Arbeitsorganisation ILO. Demnach betrifft das über 150 Millionen Mädchen und Jungen zwischen 5 und 17 Jahren.
Etwa die Hälfte von denen leisten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Die reichen von Prostitution, Zwangsarbeit bis hin zur Ausbeutung als Kindersoldaten.
Erläutert Rudi Tarneden von UNICEF Deutschland gegenüber der ARD. Auch solche Nachrichten müssten Entwicklungsminister Müller darin bestärken, das Lieferkettengesetz bald zu verabschieden. Ein Nein der Wirtschaft jedenfalls will er nicht mehr gelten lassen.
Das sind einige der Verbände, die hier Stimmung machen. Wir werden ein Gesetz vorlegen, das den Mittelstand eben nicht belastet.
Das Lieferkettengesetz soll nicht nur national, sondern jetzt auch europaweit umgesetzt werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Barbara Küppers gesprochen. Sie ist Kinderrechtsexpertin bei Terre des Hommes. Zunächst wollte ich von ihr wissen, welche konkreten Auswirkungen ein solches Gesetz auf ein Mädchen hätte, das zum Beispiel auf einer Kaffeeplantage in Äthiopien arbeiten muss.
Wenn sie Glück hat, würde die Regierung die Schulpflicht einführen und tatsächlich auch dafür sorgen, dass alle Kinder zur Schule gehen. Wenn sie noch mehr Glück hat, würde vielleicht eine Hilfsorganisation vorbeikommen und sie bei der Arbeit entdecken und Krach schlagen. Diese Hilfsorganisation müsste recherchieren, wer diesen Kaffee kauft und dann mit diesem Unternehmen Kontakt aufnehmen und sie dazu bringen, dass sie zunächst mal anerkennen oder nicht mehr leugnen, dass Kinderarbeit in ihrer Lieferkette vorkommt. Wenn wir ein Lieferkettengesetz hätten, dann müsste zum Beispiel ein Unternehmen, das hier Kaffee verkauft, tatsächlich analysieren, ist in dieser Lieferkette, aus der ich meinen Kaffee beziehe, das Risiko, dass Kinder arbeiten. Sie müssten also selber tätig werden und wenn sie tatsächlich so ein Risiko sehen oder vielleicht sogar Kinder im Vorfeld finden, müssen sie Maßnahmen ergreifen. Und das Ganze müssen sie transparent machen und auch berichten.
Und das müssten dann Tchibo oder Jacobs, deutsche Unternehmen, dann vor Ort umsetzen, dass sie garantieren, dass in ihrer Lieferkette keine Kinderarbeit stattfindet.
Ja, sie müssen eine Risikoanalyse machen und müssen dann angemessene Maßnahmen, angemessen ist ein wichtiges Wort in diesem Gesetz, müssen sie ergreifen. Und sie müssen es transparent machen und eben dokumentieren, dass man das auch nachvollziehen kann. Und das würde sozusagen die Beweislast umkehren. Es ist sehr umstritten, ob dieses Gesetz eine tatsächliche Haftung enthalten wird. Das wäre dann theoretisch so, dass dieses Mädchen aus Äthiopien dann irgendwann auch klagen könnte auf Entschädigung.
Und warum geht sowas nicht freiwillig? Warum braucht man da ein Gesetz?
Ja, gute Frage. Die Bundesregierung hat gerade Unternehmen, große und mittelständische Unternehmen gefragt, wie sie es denn mit den Menschenrechten halten. Sie haben nicht mal von allen eine Antwort bekommen und kommen zu dem Schluss, dass ungefähr ein Fünftel der Unternehmen, der deutschen Unternehmen, sich überhaupt um Menschenrechte und Umweltschutz in ihrer Lieferkette kümmern, die anderen eben nicht. Und das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass es da Verpflichtungen braucht. Ein weiterer Punkt ist, dass jedes Unternehmen dann natürlich seine eigenen Standards und Mechanismen einführt und das führt zu einem ungeheuren Wirrwarr an Standards und an Verpflichtungen bei den Zulieferern.
Es gibt ja Länder, die haben so ein Gesetz oder ähnliche Gesetze oder Initiativen, zum Beispiel Frankreich, Norwegen oder Dänemark. Ist da die deutsche Bundesregierung zu zögerlich Ihrer Meinung nach?
Ja, wir drängen schon mit vielen anderen Hilfsorganisationen und den Kirchen und Gewerkschaften lange auf ein Lieferkettengesetz. Es war auch ein Entwurf angekündigt. Der wurde dann vom Wirtschaftsminister ganz kurz, bevor hier in Deutschland die Corona-Ausgangs-Lockdowns angefangen haben, einfach einkassiert. Das hat dann nicht so wirklich jemand gemerkt. Jetzt ist die Diskussion wieder da. Und die Bundesregierung hat auch angekündigt, dass sie das bei der Europäischen Ratspräsidentschaft zu ihrem Schwerpunktthema machen will. Es ist also ein bisschen Hoffnung im Moment im Spiel, dass es eine Regelung in Deutschland gibt und vielleicht sogar europaweit.
Der politische Wille ist so die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht auch die Verantwortung des Konsumenten. Ich habe vorhin noch mal geschaut. In einem normalen Supermarkt momentan kostet eine Packung halbes Kilo Fairtrade-Kaffee momentan 6,99 Euro. Ein normaler Bio-Kaffee 4,79 Euro. Das heißt also 2,20 Euro weniger. Wollen wir uns das einfach nicht leisten, diese 2,20 Euro, um Kinderarbeit zu vermeiden?
Es gibt Leute, die können sich das nicht leisten und sie haben als Verbraucher auch eigentlich bei den meisten Produkten kaum eine Chance, überhaupt irgendwie unterscheiden zu können. Unternehmen, die sich Fairtrade siegeln lassen, das sind Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und die dann wirklich auch so einen Prozess durchmachen, sich siegeln lassen und etwas teure Produkte verkaufen. Andere tun das einfach nicht und als Verbraucher, also wir finden, dass es auch eine Zumutung ist, dass jeder einzelne Verbraucher wirklich unterscheiden soll und unterscheiden muss, wo wurden meine Sachen hergestellt. Das ist so gut wie unmöglich.
Also es ist eine politische Aufgabe, das einfach zu regeln?
Es ist eine politische Aufgabe und es muss auch eine Verpflichtung sein. Im Moment wehren sich ja einige Wirtschaftsverbände sehr dagegen, weil wegen der Corona-Krise. Wir finden natürlich, dass es eben genau für solche Krisen verpflichtende Gesetze geben muss, wo wenigstens die grundlegenden Menschenrechte eingehalten werden.
Frau Köppers, Sie haben eingangs gesagt, das Mädchen auf einer Kaffeeplantage in Äthiopien hätte möglicherweise mit einem Lieferkettengesetz Glück, dass Äthiopien dann die Schulpflicht einführt. Welche Verbindung gibt es da zwischen dem Lieferkettengesetz und einer Schulpflicht, zum Beispiel in Äthiopien?
Na, erstmal gar keine. Also das Schulpflicht und dass Kinder in die Schule gehen, ist eines der wirksamsten Mittel gegen Ausbeutung von Kindern. Das ist in den letzten Jahrzehnten bestätigt worden. Sämtliche Fortschritte, die weltweit gemacht worden sind, wo Kinder wirklich massenhaft aus Arbeit rausgehen konnten, haben damit zu tun, dass Schulpflichten eingeführt worden sind, dass Schulsysteme gestärkt worden sind und wirklich auch Kinder aus sehr armen Familien in die Schule gehen konnten. Und ein Lieferkettengesetz wird da möglicherweise kaum Auswirkungen haben. Möglicherweise interessiert sich aber auch das ein oder andere Unternehmen dann dafür, wenn es das Risiko der Kinderarbeit in der Lieferkette gibt, zum Beispiel Schulsysteme zu fördern oder eine Alternative für Kinderarbeiter aufzubauen.
Sie haben jetzt die Kritik der Wirtschaft schon angesprochen. Der Arbeitgeberverband zum Beispiel sagt, die Wirtschaft könne nicht die Aufgaben eines Staates übernehmen. Stimmt das nicht aber dann irgendwie auch?
Das ist sicher richtig. Die erste Verantwortung haben tatsächlich ja die Regierungen für die Kinder in ihrem Land. Da haben sich auch eigentlich alle Regierungen der Welt bis auf die USA mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention vor 30 Jahren zu verpflichtet. Aber jeder und jede und Unternehmen genauso wie Verbände und einzelne Bürger haben natürlich auch eine Verpflichtung, sich ordentlich und verantwortlich zu verhalten.
Anderes Argument wäre immer das von deutschen Unternehmen, dass man dadurch einen Wettbewerbsnachteil erfährt, wenn in Deutschland dieses Lieferkettengesetz wirkt und in anderen Ländern nicht. Stimmt auch irgendwie.
Stimmt auch irgendwie, aber es gibt auch Unternehmen, die sich genau mit derselben Argumentation für ein Lieferkettengesetz aussprechen. Solche Unternehmen wie Kick zum Beispiel oder Lidl oder Aldi, weil sie eben einen Wettbewerbsnachteil sehen, wenn sie sich an bestimmte Standards halten und andere nicht.
Also ein Lieferkettengesetz quasi als Wettbewerbsvorteil.
Ja, genau, weil es dann einheitliche Regelungen gibt für alle. Im Übrigen geht es um die grundlegenden Menschen- und Arbeitsrechte. Das sind hier keine wilden Fantasien, die da umgesetzt werden sollen, sondern wirklich grundlegende Standards.
Sagt Barbara Küppers von der Kinderschutzorganisation Terre des Hommes heute am Welttag gegen Kinderarbeit. 23.30 Uhr, Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. Jetzt soll es auf einmal doch ganz schnell gehen. Schon lange wurde über Sinn und Unsinn einer Strafverschärfung bei sexueller Gewalt gegen Kinder diskutiert. Lange Zeit wurde es aber als nicht zielführend abgetan. Längere Strafen würden keine Täter davon abhalten, hieß es. Mit dem jüngsten Missbrauchsfall in Münster hat sich die Meinung nun aber offenbar gedreht. Nachdem das Justizministerium in dieser Frage nun doch eingelenkt hat, soll eine Strafrechtsänderung noch vor der Sommerpause kommen, berichtet Gudula Geuter.
Nach früherer Skepsis hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gestern angekündigt, auf Forderungen nach Strafverschärfungen bei sexueller Gewalt gegen Kinder teilweise einzugehen. Am Abend stellte sie im ZDF in Aussicht:
Ich habe mein Haus angewiesen, schnellstmöglich eine entsprechende Regelung vorzulegen. Und ich gehe auch davon aus, dass das sehr schnell gelingen kann.
In der Bild-Zeitung plädierte der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg für eine Umsetzung vor der Sommerpause. Zwei Verschärfungen hat die Ministerin angekündigt. Zum einen soll der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs an Kindern im Mindestmaß mit einem Jahr Haft belegt werden. Also nicht mehr Vergehen, sondern Verbrechen werden. Zuvor hatte Lambrecht betont, dass es für den Richter angesichts der möglichen Bandbreite an Taten mehr Differenzierungsmöglichkeiten geben müsse. Jetzt betonte sie:
Es ist ganz wichtig, dass dieses Signal gesendet wird. Solche widerlichen Straftaten sind Verbrechen ohne Wenn und Aber. Aber es hat eben auch zur Folge, dass eher der Strafrahmen, der möglich ist, auch ausgenutzt wird, genutzt wird von Richterinnen und Richtern.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrich, begrüßte den Schritt. Es gebe Fallgestaltungen, in denen die höhere Mindeststrafe angebracht sei.
So dass wir erwarten können, dass die Strafgerichte auch bei der Festsetzung der Freiheitsstrafen höhere Strafen verurteilen werden. Es gibt aber natürlich auch Tathandlungen im Bereich des Missbrauchs, wie beispielsweise der Zungenkuss eines 16-Jährigen, der einer 13-Jährigen einen Zungenkuss gibt. Das ist natürlich keine Tathandlung, die bereits mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr angedroht werden muss.
Daneben soll auch das Verbreiten von Kinderpornografie strenger bestraft werden. Anders als von Unionspolitikern und Innenministern gefordert, will die Justizministerin hier nicht generell die Strafen erhöhen, sondern den Handel zum Verbrechen hochstufen. Aus der CDU kommen nach wie vor weitergehende Forderungen. Patrick Sensburg will auch in anderen Fallgestaltungen des Missbrauchs härtere Strafen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte in der Rhein-Neckar-Zeitung, die Höchststrafe für den Besitz von kinderpornografischem Material zu erhöhen. Im Deutschlandfunk Kultur kritisierte der langjährige Ermittler und Experte für die Verfolgung von Sexualstraftaten Manfred Paulus zwar, dass der Umgang mit Kinderpornografie oft nicht ausreichend ernst genommen werde. Er zeigte sich aber skeptisch, ob strengere Gesetze in diesem gesamten Bereich helfen.
Die Täter gehen alle bei der Tatbegehung davon aus, dass sie nicht ertappt werden. Und ich habe nie einen Täter erlebt, der gesagt hätte, naja, bis 6 Monaten Freiheitsstrafe, da mache ich das noch, aber mit einem Jahr mache ich das nicht mehr. Für mich kommt immer eine gewisse Ratlosigkeit, Hilflosigkeit zum Ausdruck, wenn an der Schraube der Verjährung gedreht wird oder wie jetzt wieder an dem Strafmaß.
Er plädierte stattdessen für eine Anzeigepflicht bei schweren Straftaten oder Wiederholungsgefahr. Julia von Weiler, die Geschäftsführerin von Innocence and Danger, zeigte sich im Deutschlandfunk zwar auch skeptisch, ob durch höhere Strafen Taten verhindert werden, begrüßte aber das Signal auch an die Opfer. Vor allem aber plädierte sie für mehr Personal, das einem einmal geäußerten Verdacht auch nachgehen könne.
Dann brauche ich doch an den relevanten Stellen, in den Jugendämtern, in den Beratungsstellen, in der Familienhilfe und so weiter, brauche ich genügend und vor allen Dingen gut ausgebildetes Personal, das dann einer solchen Vermutung nachgeht.
Sie wünscht sich außerdem eine Fortbildungspflicht für Strafrichter.
Soweit der Bericht von Gudula Gott und dann kommen wir damit zu unseren Kurzberichten in dieser Sendung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor soll Lobbyarbeit für ein US-amerikanisches Unternehmen betrieben haben, für das er selbst Aktien besitzt und einen Posten bekleidet hat. Das berichtet das Magazin Der Spiegel. Lothar Lenz.
In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe Amthor um politische Unterstützung für das Unternehmen gebeten, das sich mit Anwendungen künstlicher Intelligenz beschäftigt. Amthor selbst räumt sein Engagement für das New Yorker Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio ein und bezeichnet die Angelegenheit wörtlich als Fehler. Er habe seine Nebentätigkeit für die Technologiefirma namens Augustus Intelligence der Bundestagsverwaltung auch angezeigt, inzwischen aber eingestellt. Anteilsoptionen des Unternehmens, so Amthor weiter, habe er nicht ausgeübt. Der 27-jährige Jurist Philipp Amthor stammt aus Ueckermünde und ist der zweitjüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Innerhalb der CDU gilt er als konservativ. In Mecklenburg-Vorpommern ist Amthor zurzeit einziger Kandidat für den Landesvorsitz seiner Partei.
Weil er während eines Geländemarsches zusammengebrochen war, verklagt ein Bundeswehrsoldat die Bundesrepublik Deutschland auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Christian Avital.
Ein kilometerlanger Gepäcklauf bei 30 Grad im Schatten und danach noch ein längerer Rückmarsch. Nicht nur er selbst, auch andere Teilnehmer der Übung seien nach der Hälfte der Strecke zusammengebrochen. Der Kläger, ein 33-jähriger Hauptfeldwebel, wirft dem Ausbilder vor, vorsätzlich gehandelt zu haben. Denn der Marsch sei danach nicht abgebrochen, sondern es seien weitere Extrarunden befohlen worden. Wegen mangelnder Trinkpausen und der extremen Hitze sei es dann zu dem Kreislaufzusammenbruch und zu einer Lähmung und Verhärtung des Oberschenkels gekommen. Ein Rettungshubschrauber musste den Bundeswehrsoldaten in eine Klinik fliegen. Dort operierten Ärzte den Mann. Ein halbes Jahr sei er nicht einsatzfähig gewesen. Insgesamt fordert der Hauptfeldwebel 60.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld. Der Bund als Dienstherr des Verteidigungsministeriums wehrt sich gegen den Vorwurf des Vorsatzes. Der Kläger sei ein erfahrener Soldat, der gewusst habe, worauf er sich einlässt. Er hätte den Marsch abbrechen können. Auch habe der Ausbilder immer wieder darauf hingewiesen, dass sich alle mit ausreichend Wasser versorgen. Der Prozess vor dem Bonner Landgericht beginnt am 16. September.
Das deutsche Unternehmen BioNTech erhält ein millionenschweres Darlehen der Europäischen Investitionsbank für seine Arbeit an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Holger Schmidt.
Weltweit suchen Forscherteams nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. In dem Wettlauf will die EU-Kommission durch Vorverträge mit Pharmaunternehmen einen schnellen Zugriff auf ausreichende Mengen sichern. Einen Zuschlag soll das Mainzer Unternehmen BioNTech bekommen, in Form eines Kredits in Höhe von 100 Millionen Euro. BioNTech hat als erstes europäisches Unternehmen im April mit einer klinischen Studie begonnen. Die meisten Experten rechnen damit, dass es mindestens 12 bis 18 Monate dauert, bis ein Impfstoff dann eingesetzt werden kann. Auch mit anderen Unternehmen will die EU-Kommission Vorverträge schließen, um ausreichende Mengen zu sichern. Schwierig ist aber nicht nur die schnelle Entwicklung, sondern danach wird auch die Produktion des Impfstoffs für Milliarden Menschen weltweit eine Herausforderung werden. Deshalb will die Brüsseler Kommission schon jetzt den Aufbau von Produktionsstätten unterstützen. Auch wenn ein Teil der Investitionen verloren geht, heißt es in Brüssel, weil es bei den Forschungen am Impfstoff keine Erfolgsgarantie gebe.
Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte wurde heute von der Staatsanwaltschaft befragt, um über die Corona-Krisenpolitik in der besonders stark betroffenen Stadt Bergamo Auskunft zu geben. Jörg Seiselberg.
Über 3 Stunden haben die Staatsanwälte den Ministerpräsidenten befragt. Von keiner Seite gab es danach öffentliche Erklärungen. Das Umfeld Contes hatte bereits zuvor betont, der Regierungschef werde von den Staatsanwälten als Zeuge, nicht als Beschuldigter vernommen. Die Staatsanwaltschaft ist aktiv geworden, um zu klären, ob es Versäumnisse der Regierung im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in Bergamo gegeben hat. Die norditalienische Stadt war besonders stark betroffen. Auf dem Höhepunkt der Krise mussten Leichen mit Militärfahrzeugen aus den Krankenhäusern gebracht werden. Mehrere Hinterbliebene haben vergangene Woche Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie werfen der Politik Fehler im Krisenmanagement vor. Unter anderem kritisieren die Hinterbliebenen, die Gegend um Bergamo sei zu spät zur Sperrzone erklärt worden. Ministerpräsident Conte hatte vor der heutigen Befragung durch die Staatsanwälte betont, er sei absolut gelassen, seine Regierung habe alles getan, um die nationale Gemeinschaft zu schützen. Außer Conte wurden von den Staatsanwälten auch Innenministerin Lamorgese und Gesundheitsminister Speranza befragt.
Der Online-Dienst Twitter hat mehr als 170.000 Konten gelöscht, auf denen Positionen der chinesischen Regierung mit Falschinformationen und Propaganda verbreitet worden sein sollen. Steffen Wurzel.
China verbreite nicht Propaganda und Falschnachrichten über Twitter. Vielmehr sei die Volksrepublik selbst das weltweit größte Opfer solcher Fake News. Das sagte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Internationale Medien, inklusive der Online-Dienste wie Twitter, seien voller Lügen und teils bösartiger Gerüchte über China, sagte sie. Sie rief den US-Kurznachrichtendienst auf, die Twitter-Konten zu schließen, die China diskreditierten. Twitter hat nach eigenen Angaben zigtausende gefälschte Accounts gelöscht, die chinesische Staatspropaganda verbreitet hatten. Es handele sich dabei um mehr als 20.000 Konten, mit denen Falschnachrichten verbreitet worden seien. Außerdem wurden zusätzlich etwa 150.000 Konten gesperrt, die nur angelegt worden seien, um diese Falschnachrichten zu liken und zu retweeten. Die Propagandavorwürfe gegen Chinas Staats- und Parteiführung sind nicht neu. Seit Jahren versuchen die staatlichen Medien des Landes, das Narrativ der kommunistischen Führung in Peking weltweit zu verbreiten. Seit Wochen geht es bei diesen Propagandanachrichten vor allem um die Hongkong-Krise und um den Kampf gegen das Coronavirus.
US-Forscher haben große Mengen von kleinsten Plastikpartikeln in US-Nationalparks gefunden. Katrin Brandt.
Es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Selbst auf die entlegensten Gegenden der USA, auf die Nationalparks und die Wildnis im Westen, fallen jährlich rund 1000 Tonnen Plastikmüll nieder, schätzen Forscher der Utah State University. Das entspricht bis zu 300 Millionen Plastikwasserflaschen, berichten sie im Fachblatt Science. Die Wissenschaftler haben 11 abgeschiedene Regionen und Schutzgebiete untersucht. Die meisten Partikel, die sie fanden, waren synthetische Fasern, wie sie in Kleidung vorkommen. Ein Teil davon dürfte durch die Besucher und ihre Funktionskleidung in die Parks gebracht werden, schreiben sie. Das zeige, wie wichtig es sei, die Verschmutzung durch solche Materialien zu verringern. Ansonsten verteilen Wind und Regen die Plastikteilchen über den Nationalparks und Schutzgebieten. Die größeren Partikel dürften in den urbanen Räumen aufgenommen und dann über der Wildnis abgeregnet werden, heißt es in dem Artikel. Die allerkleinsten Partikel hingegen werden mit den Luftströmen rund um den Globus transportiert.
Die Wall Street hat sich ein wenig von dem Kursrutsch gestern erholt. Der US-Leitindex Dow Jones stieg um 1,9%. Etwas weniger optimistisch war man dagegen an der deutschen Börse. Klaus-Rainer Jackisch.
Stehst du noch oder fliegst du schon? Das Coronavirus hat der Luftfahrtbranche schwer zugesetzt. Doch mittlerweile kommt das Geschäft wieder etwas in Schwung, auch wenn die Buchungen noch schleppend sind. Etwa ein Drittel des Streckennetzes werden hierzulande wieder bedient. Doch weil es weniger Verbindungen gibt, macht das gesamte Flugaufkommen gerade mal 14% des Vorjahresniveaus aus. Trotzdem gehörte die Aktie der Lufthansa zu den größeren Gewinnern und stieg um rund 3,1%. Das liegt auch an einer gemeinsamen Klage von British Airways, Ryanair und EasyJet gegen die britische Regierung wegen der dortigen Quarantäneregeln. Sollte sie Erfolg haben, könnte das weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen für die gesamte Branche mit sich bringen und darauf spekulieren viele. Auf Normalität wartet man sehnsüchtig auch am gesamten Aktienmarkt. Nach den heftigen Verlusten von gestern sah es erst nach einer Erholung aus. Doch am Ende landete der deutsche Aktienindex wieder im Minus und beendete den Handel mit 11.949 Punkten, rund 21 weniger als gestern. Eine Stütze ist das massive Konjunkturpaket, von dem heute wichtige Teile von der Bundesregierung beschlossen wurden. Es könnte die Binnenwirtschaft ankurbeln. Doch auf der wichtigen Exportseite sieht es weiter düster aus. In Großbritannien, bis vor Brexit-Zeiten einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Europa, bricht die Wirtschaft immer stärker ein. Im April ging das Bruttoinlandsprodukt um mehr als ein Fünftel zurück. Das ist der größte Absturz von einem Monat zum nächsten, der jemals in Großbritannien gemessen wurde. Am Ende der Woche waren die Händler froh, die Bücher schließen zu können. Denn der DAX verlor in den 5 Tagen rund 7% an Wert.
Deutschlandfunk, 23 Uhr gleich 45. Sie sind groß, sie sind schwer, sie verbrauchen viel Sprit und sie sind des Deutschen Lieblingsauto. SUVs und Geländewagen. Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 1 Million dieser Fahrzeuge neu zugelassen. Neuer Rekord. Klimawandel hin oder her. Mit einer höheren Kfz-Steuer will die Bundesregierung diesem Boom etwas entgegensetzen. Johannes Kuhn über ein Vorhaben, das alle zufriedenstellen soll.
Die Reform der Kfz-Steuer ist Teil des vergangenen Herbst beschlossenen Klimapakets. Die Veränderung betrifft allerdings nur Neuzulassungen. Finanzminister Olaf Scholz betont, es gehe der Bundesregierung nicht um Steuereinnahmen, sondern um Klimapolitik.
Wir rechnen im Verlaufe des kommenden Jahrzehnts eher mit am Ende sinkenden Kfz-Steuereinnahmen wegen der reduzierten CO2-Emissionen von Fahrzeugen.
Seit 2009 gilt bei der Besteuerung von Pkw ab Emissionen von 95 Gramm CO2 pro Kilometer ein einheitlicher Steuersatz von 2 Euro je Gramm. Ab dem kommenden Jahr steigt dieser Wert ab 116 Gramm für Neuzulassungen stufenweise an. In der höchsten Stufe verdoppelt er sich auf 4 Euro pro Gramm. Dies dürfte vor allem SUVs und Sportwagen betreffen. Hier könnte die Steuer je nach Modell von einem mittleren einstelligen bis zu einem niedrigen dreistelligen Betrag pro Jahr steigen. Dies ist aber auch weiter abhängig von der Hubraumgröße. Die zweite Bemessungsgrundlage der Kfz-Steuer bleibt unangetastet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte bereits vor der Verabschiedung durchblicken lassen, sie hätte sich eine ambitioniertere Reform gewünscht.
Ja, es ist in dieser Regierung ja so, dass nicht Herr Scholz und ich alleine entscheiden können, sondern dass es da noch einen Koalitionspartner gibt, mit dem wir das eben gemeinsam entscheiden müssen. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Vorschlag in dieser Regierung jetzt erarbeitet und den trage ich dann am Ende des Tages auch mit.
Ihre Forderung durchsetzen konnte die Union. Ab sofort erhalten emissionsarme Neuwagen mit weniger als 96 Gramm CO2 pro Kilometer einen Kfz-Steuerrabatt. Dieser beträgt 30 Euro pro Jahr und wird maximal 5 Jahre gezahlt. Wie allgemein erwartet, werden Elektroautos bis 2025 mit Option auf 2030 weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. Erik Gawel, Ökonom vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, geht davon aus, die Kombination aus Kfz-Steuernachteilen 2021 und befristeter Mehrwertsteuersenkung dieses Jahr wird zu Vorzieheffekten beim Kauf großer Verbrenner führen. Die neue CO2-Komponente laufe dann ins Leere. Der Gesetzentwurf entfalte insgesamt kaum Lenkwirkung.
Das Stufenmodell soll offenbar bewusst das Massensegment schonen und schöpft die Kaufkraft nur dort ab, wo selbst wenige 100 Euro mehr kaum ins Gewicht fallen, wenn man teure oder sehr teure Kfz kauft. Der gesamte erzielbare Steuervorteil für CO2-sparsame Kfz liegt weiter um 1% vom Neuwagenpreis. Das ist kein wirklich kraftvoller Anreiz.
Kritik kommt auch aus der Opposition. Linke und Grüne halten die Kfz-Steuerreform für mutlos. Die FDP befürchtet Nachteile für die Automobilindustrie. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, selbst zeigt sich zufrieden. Es handle sich um einen fairen Kompromiss.
Es war ein kleiner Notnagel, an dem sich die EU festhalten wollte. Falls man sich bis Ende des Jahres nicht mit Großbritannien auf ein Handelsabkommen hätte einigen können, wäre eine Verlängerung der Verhandlungen möglich gewesen. Aber nun ist auch diese Möglichkeit vom Tisch, zumindest rein rechtlich. London hat ausgeschlossen, diese Option zu ziehen und steuert damit weiterhin wie gewollt auf einen No-Deal-Brexit zu. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
Es bleibt dabei, die Zeit läuft ab und das schon bald. Denn London ist anders als die EU nach wie vor nicht dazu bereit, die Übergangsfrist, in der zunächst alles beim Alten bleibt, um 1 oder 2 Jahre zu verlängern. Kommissionsvizepräsident Mario Šefčovič sagte nach einer Konferenz mit Vertretern der britischen Regierung, nach seiner Einschätzung sei das jetzt das Ende dieser Debatte. Dabei gibt es nach Ansicht der EU-Kommission noch sehr viel zu tun.
We still have lots of work to do.
Zum Beispiel bei bei der Umsetzung des Austrittsabkommens, das unter anderem die künftigen Rechte der Bürger beider Seiten regeln soll und die Zukunft der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland, Kommissionsvize Mario Cefcovic.
That includes putting in place all necessary checks and controls for goods.
Das schließt die notwendigen Kontrollen aller Handelsgüter ein, die von Großbritannien aus nach Nordirland geliefert werden. Und es schließt ein, die Anwendung von EU-Regeln für Zölle, für Tierhygiene und für den Gesundheitsschutz. Die bisherigen Vorschläge aus Großbritannien hält Brüssel für unzureichend. Sollte bis zum Jahresende kein Handelsvertrag zustande gekommen sein, droht ein ungeregelter, harter Bruch. Zölle, Importquoten und scharfe Grenzkontrollen wären die Folge. Am Montag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premier Boris Johnson über den aktuellen Stand der Dinge sprechen. Im Sommer soll es dann zusätzliche Verhandlungsrunden geben. EU-Chefunterhändler Barnier wirft Großbritannien vor, die Gespräche in den vier wichtigsten Punkten zu blockieren, etwa was die Fischfangrechte in britischen Gewässern betrifft, die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz oder faire Handelsregeln. Das Europaparlament will jetzt den Druck auf die britische Seite erhöhen. Umwelt- und Sozialdumping in unmittelbarer Nachbarschaft der EU darf es nicht geben, sagt die grüne Handelsexpertin Anna Cavazzini.
Somit stärkt das Parlament den Verhandlungskurs von Michel Barnier nicht von bereits getroffenen vereinbarten Abzuweichungen. Die EU darf sich nicht von Johnson erpressen lassen.
Großbritannien müsse sich an die gemeinsam unterschriebene politische Erklärung im Austrittsvertrag halten, heißt es in einem Bericht, der nächste Woche beschlossen werden soll. Ansonsten werde es kein Handelsabkommen geben. Das Parlament muss einer Vereinbarung mit Großbritannien zustimmen.
Umweltschützer sprechen bereits von einer riesigen Naturkatastrophe. Mehr als 20.000 Tonnen Öl sind im Norden Russlands in die Natur gelangt. Für die Arktis könnte dies fatale Folgen haben. Erst wurde das Unglück verschwiegen. Jetzt nimmt Kreml-Chef Putin als oberster Naturschützer den Fall in die Hand. Der Natur wird er aber wahrscheinlich auch nicht mehr helfen können. Christian Nagel berichtet.
Rund um die Uhr sind die Spezialkräfte im Einsatz. Knapp 18.000 Kubikmeter Öl-Wasser-Gemisch seien bereits aus den betroffenen Gewässern abgepumpt worden, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Die Schadstoffkonzentration im Wasser habe sich dadurch deutlich verbessert. In der Nähe des Unglücksortes seien sogar bereits wieder Vögel gesichtet worden. In einer guten Woche werde man das Schlimmste hinter sich haben. Ein Optimismus, den Umweltschützer wie Wassily Jablokow von Greenpeace nicht teilen. Erdölprodukte dringen immer weit in ein Wassersystem hinein. Sie verteilen sich über mehrere Kilometer und vergiften alle Lebewesen auf ihrem Weg. Ich denke, dass die Konsequenzen noch Jahre oder Jahrzehnte zu sehen sein werden. Notwendig sind Erneuerungsmaßnahmen, die Reinigung der Ufer, des Grundes, der Flüsse und Seen. Das Ökosystem in den betroffenen Flüssen, aber auch im weit dahinter gelegenen Piasino-See, in dem Spuren des Brennstoffes nachgewiesen wurden, sei definitiv stark betroffen. Die Natur werde Jahrzehnte brauchen, um sich davon zu erholen. Weit über 20.000 Tonnen Diesel waren Ende Mai aus einem Leck in einem Tank ausgeströmt, als er samt seiner Halterung im auftauenden Boden absackte. Ein Szenario, warnt der Leiter der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde, Wladimir Tschernyschew, das sich jederzeit wiederholen könne. Es wurden bei mehreren Tanks Risse auf den Betonsockeln festgestellt, die wesentlicher Bestandteil der Behälterhülle sind. Es ist notwendig, dass die Ölprodukte aus allen Tanks an diesem Produktionsstandort abgepumpt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte Präsident Putin eine genaue Überprüfung aller Anlagen angeordnet. Nornickel-Chef Wladimir Putanin, der zu den reichsten Männern Russlands zählt, hatte in dem öffentlich gezeigten Gespräch versprochen, für alle Kosten aufkommen zu wollen. Man werde ausgeben, was immer nötig sei, auch um das Ökosystem wiederherzustellen. Inzwischen wurden gegen mehrere Verantwortliche Ermittlungen eingeleitet. Drei Spitzenmanager des Kraftwerks, das zu Nornickel gehört, wurden Mitte der Woche festgenommen wegen Verstoßes gegen Umweltauflagen. Nicht nur Umweltschützer, auch Präsident Putin hatten die Verantwortlichen scharf kritisiert. Sie hätten nicht nur viel zu spät über das wahre Ausmaß der Katastrophe informiert, sondern auch viel zu zögerlich reagiert.
Und zum Ende der Sendung, wie gewohnt, kommen wir jetzt zum Blick in die Zeitung von morgen. Die Presseschau heute hat Inga Gebauer zusammengestellt. Präsentiert wird sie von Joachim Eich.
Schwerpunktthema der Meinungsseiten ist das Corona-Konjunkturpaket. Das Bundeskabinett hat heute zentrale Teile der Fördermaßnahmen gebilligt. Die Regierung hat geliefert, lobt die neue Osnabrücker Zeitung. In beeindruckendem Tempo ist das Konjunkturpaket geschnürt und beschlossen. Kinderbonus, Mehrwertsteuersenkung und 25 Milliarden Euro für den Mittelstand. Das alles kann für den Wumms sorgen, um die Wirtschaft nach dem Corona-Schock wieder hochzufahren. Der Mannheimer Morgen ist dagegen skeptisch. Der Einkauf mit Maske und 1,5 Metern Abstand ist einfach unsexy. Und E-Autos sind zwar eine gute Sache für den Klimaschutz, aber solange es zu wenige Ladestationen gibt und das Stromtanken teuer und nervig ist, bleibt der Markt schwierig. Es wäre deshalb ein Wunder, wenn die Konsumenten schnell die Läden oder Autohäuser stürmen würden. Die Frankfurter Rundschau warnt: Was nützt eine sinkende Mehrwertsteuer bei wachsender Angst vor Arbeitslosigkeit? Alle Hoffnungen der heute so stolzen Steuersenker, die Deutschen würden sich bis Jahresende selbst auf wundersame Weise aus der Krise herauskonsumieren, mit fröhlich gesteigerten Privatausgaben, könnten sich dann in Luft auflösen. Die Grünen haben vorgeschlagen, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Inzwischen unterstützt auch Bundesjustizministerin Lambrecht den Vorstoß. Das Darmstädter Echo ist ebenfalls dafür. Der Begriff wurde im Grundgesetz wohl verwendet, um explizit einen negativen Bezug zu den verbrecherischen Rassegesetzen der Nazis herzustellen. Heute klingt es befremdlich, weil das Grundgesetz hier die Terminologie der Täter zitiert. Nur Rassisten reden noch von menschlichen Rassen, die es nach dem Stand der Forschung im Übrigen nie gegeben hat. Die Deutsche Zoologische Gesellschaft hat das vor knapp einem Jahr in den starken Satz gegossen: Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung. Deshalb sollten Bundestag und Bundesrat das Wort Rasse aus unserer Verfassung entfernen. Es beschmutzt das Grundgesetz. Die Tageszeitung aus Berlin stellt klar: Der Rassismus hat sich in den vergangenen 100 Jahren gewandelt. Der bürgerliche Rassist in Anzug und Krawatte hat die Ideologie des Rassismus ins Feld der Kultur transportiert und behauptet von sich, kein Rassist zu sein, weil er nicht an die Existenz von Rassen glaubt. Insofern ist die Streichung des Begriffs überfällig, kommt aber auch zu spät. Und die Badische Zeitung aus Freiburg ergänzt: Vor allem sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass der Kern des gesellschaftlichen Problems nicht ein falsches Wort im Grundgesetz ist. Die verbreitete, oft selbst unbewusst betriebene Diskriminierung von bestimmten Gruppen ist das große Übel. Es wird nicht behoben sein, nur weil Artikel 3 umformuliert ist.
Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich. Gute Nacht. Mein Name ist Jonas Rehse.